Wir haben uns also letztes Mal damit beschäftigt, dass wir unterscheiden müssen für dieses Wort Perasmus. Könnt ihr euch noch erinnern? Versuchung heißt das auf Griechisch. Perasmus, Versuchung. Und dieses Wort Perasmus im Griechischen hat zwei Möglichkeiten, nämlich Versuchung im Sinne von Prüfung und Versuchung in Richtung auf Verführung. Das haben wir letztes Mal schon genauer besprochen. Ich will das wiederholen. Das heißt, Gott prüft immer mit einer guten Absicht. Das heißt, er will uns eigentlich den Glauben stärken mit diesen Prüfungen. Aber wir gehen der Satan, der versucht uns immer mit böser Absicht, der will uns eigentlich immer von Gott wegbringen. Das heißt, seine Absicht ist, die guten Absichten Gottes zu vereiteln. Das ist eigentlich das, was der Satan haben möchte. Und wir leben aber in einer Welt, die einfach, wo der Böse am Werk ist. Wir wissen, dass der Fürst dieser Welt ist der Satan, Teufel. Der ist der Fürst dieser Welt. Und deswegen heißt er auch so mit so vielen verschiedenen Namen. Das ist kein Wunder, dass er so viele verschiedene Namen hat, denn er kommt auch immer wieder in einer neuen Gestalt zu uns. Er will nämlich diese gute Schöpfung Gottes verwirren, ja, ich möchte sogar noch ein Stückchen mehr sagen, er will sie vernichten. Das ist es eigentlich, was er möchte. Er ist es, der uns versucht. Gott tut das nie. Und das wissen wir aus seinem Wort, denn Jakobus 1,13 sagt, niemand sage, wenn er versucht wird. Das Wort sagt nicht, dass wir nicht versucht werden, sondern er sagt, wenn wir versucht werden, dann soll niemand sagen, dass er von Gott versucht werde. Nämlich zum Bösen. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemanden, ergänze jetzt ich, zum Bösen. Das war das, was wir letztes Mal sozusagen besprochen haben. Das heißt, der Mensch ist es eigentlich, der auf verschiedene Weise zum Bösen versucht werden kann. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Wie schauen denn eigentlich die Versuchungen, die uns treffen können, wie schauen die aus? Was für Möglichkeiten gibt es da eigentlich? Und da ist einmal das Erste, es gibt eine sogenannte offene und eine verborgene Art der Versuchung. Das ist schon in den Bezeichnungen des Widersachers Gottes zu erkennen, wo wir gesagt haben, Diabolos und so weiter. Aber es gibt noch ganz andere Bezeichnungen dafür, nämlich zum Beispiel, er ist ein Engel des Lichts. Und gleichzeitig steht aber auch drin, er ist ein brüllender Löwe. Das heißt, schon allein von diesen Bezeichnungen, die für diesen Satan getan werden, müssen wir eigentlich erkennen, er kommt auf die verschiedensten Arten und Weisen. Der kommt nicht immer gleich. Das ist es eigentlich, was unser Problem ist. Das heißt, er kann einen Menschen frontal anfallen und er kann aber auch auf leisen Sohlen daherkommen und sich einschmeicheln und so hineintun. Ja, wie gesagt, das macht ja eh nichts. Das machen doch alle. Kannst doch du auch ruhig machen. Du wirst doch nicht so ein Außenseiter sein wollen in dieser wunderbaren Welt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist eigentlich, das heißt, er wirkt offen und gleichzeitig aber auch im Verborgenen. Und genau das ist es, was unsere Aufgabe ist, das zu erkennen. Sowohl das Offene, Direkte, als auch das Verborgene. Wir müssen auf beides gefasst sein. Beides. Wir müssen jederzeit mit diesen beiden Möglichkeiten und die ganzen Schattierungen, die es dazwischen gibt, mit denen müssen wir stets rechnen. Das Zweite ist, es gibt Versuchungen von innen und außen. Und zwar, was heißt es von innen? Es gibt Versuchungen, die aus dem eigenen Herzen kommen, aus der Niststätte eigentlich des Bösen. Und wenn ihr meint, das kennt das Wort Gottes nicht, dann muss ich euch leider enttäuschen, denn, wenn es geht, ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Du kannst niemals versucht werden, wenn du nicht selbst in irgendeiner Form eine Begierde hast. jetzt sage ich ein plumpes Beispiel. Ein plumpes Beispiel. Die Dagmar weiß, ich fliege nicht sehr auf Schokolade. Also ich bin nicht der Typ, der sagt, Schokolade, alles her. Das heißt, du kannst mir eine Tafel Schokolade herlegen, die kann wochenlang da liegen, ich habe keine Versuchung. Was anderes ist, die Violetta kennt das, wenn sie mir einen Tiegel Eis hinstellt. Da habe ich schon sozusagen Speichel, bevor das Eis noch dasteht und aufgemacht ist. Nicht? Also ihr seht, es gibt die verschiedensten Arten von Versuch. Ich weiß, versuche mich nicht. Okay, das haben wir auch verstanden sozusagen, was es eigentlich bedeutet. Das heißt, eine Vielfalt der Versuchungen, die kommen aus unserem Inneren heraus, aus unserer Fantasie. Und diese Fantasien, die so von innen dann hineinkommen, die werden dann nach außen ausgelebt. Und die besetzen letztendlich auch dann unsere Gedankenwelt. Und wenn sie einmal besetzt ist, diese Gedankenwelt, es ist unheimlich schwierig, die wieder herauszukriegen. Von selbst, sage ich gleich, geht es überhaupt nicht. Sie stumpfen unser Gewissen ab und schläfern uns letztendlich auch ein. Und das ist tragisch. Denn wenn wir einschlafen, dann wachen wir nicht mehr. Am Ende machen sie uns gegen Gottes Willen und Einfluss immun. Das heißt, Gott will zu uns reden und wir achten gar nicht mehr darauf, weil wir es gar nicht mehr hören. Weil wir nur noch auf unseren Eigenwillen hören, nicht mehr auf den Willen Gottes. Die dritte Versuchung, das ist die gefährlichste. Das ist die sogenannte geistliche Versuchung. Wir haben das gestern eigentlich wieder typisch erlebt. Wir sitzen friedlich zusammen und dann kommt irgendein Wort aus dem Wort. Und auf einmal gingen die Emotionen hoch. Das passiert. Ja, wieso kann denn sowas sein? Wir sind doch alle im Glauben. Wir gehören alle Christus. Und trotzdem kommen dann Emotionen und dann sagt ja das und du hast mich nicht verstanden. Und dann kommt schon wieder eine Diskussion heraus. Wieso passiert das? Ja, in der Bibel gibt es viele Stellen, die Schwierigkeiten verursachen können. Und oft sind wir eben nicht in der Lage, geistliche Zusammenhänge klar zu durchschauen. Wir haben eine Ahnung. Aber die Klarheit, die Eindeutigkeit, die fehlt oft wirklich nur um ein kleines Stück. Aber dieses kleine Stück, das stört. Das stört die Einheit. Das ist unser Problem. Das heißt, wir müssen immer mehr uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und es klar deklarieren. Nicht nur irgendwie oder das habe ich ja gehört. Was steht da? Und wenn wir es nicht verstehen, dann lassen wir es stehen, bevor wir uns die Köpfe einhauen. Also was machen wir daher? Wenn wir diese Zusammenhänge, diese geistlichen, eben nicht so verstehen. Was macht man? Ganz natürlich, wir setzen auf unseren natürlichen, menschlichen Verstand. Sobald wir aber geistliche Dinge mit menschlichem Verstand verstehen wollen, dann haben wir etwas Gravierendes vernachlässigt. Nämlich den Heiligen Geist. Denn geistliche Dinge kannst du nur durch den Heiligen Geist verstehen lernen. Niemals durch menschlichen Verstand. Und was macht man dann, wenn der menschliche Verstand noch immer nicht reicht, dass der andere dann nachgibt? Dann sagen wir, und der sagt das auch. Was machen wir? Genau das, wir nehmen auf viele. Was macht der Satan? Ich will so viel wie möglich haben, damit die alle gegen Gott sind. Weil dann gewinnen wir. Genau das ist das Verkehrte. Genau das ist es, wo wir nicht geben können. Weil was wäre dann eigentlich das Ergebnis? Es wird zwar von göttlicher Vollmacht geredet, man pflegt aber eigentlich nur seinen eigenen menschlichen Verstand. Manche sogar pflegen das so weit, dass sie ihre eigene Macht missbrauchen. Und das noch dazu in frommer Verbrämung. Ich hab's ja nur gut gemeint. Wenn jemand es nur gut meint, dann hat er das Beste versäumt. Weil es wahr ist. Es werden dadurch, was Geschichte eigentlich, es werden dadurch geistliche Akzente und Schwerpunkte verschoben. Und sobald sie verschoben sind, sind sie eigentlich nicht mehr in der Spur der Wahrheit. Und damit wird die Wahrheit verzerrt. Und dadurch kommen jede möglichen Bilder zustande, die aber nicht das Bild Jesu ergeben. Sondern es kommen Bilder zustande, die menschlicher Natur sind. Aber wir wollen ja nicht menschliche Naturen, die haben wir zu Dutzenden. Warum haben wir denn so viele christliche Denominationen? Weil immer diese Kleinigkeiten fehlen und jeder sagt, und wenn das nicht so ist, dann gehörst du nicht zu mir. Also mache ich was Neues. Und dann ist auch so viel, ich weiß, nach letzten Stand sind über 650 verschiedene christliche Religionen da. Also Denominationen da. Sollte das laut dem Wort Gottes so sein? Steht da nicht immer irgendwas von einer Einheit drinnen oder haben wir das verpasst? Wie komme ich aber zu dieser Einheit? Indem ich diese Kleinigkeiten entweder kläre oder mich eben mit dem Wort Gottes beschäftige, bis mir Klarheit gegeben wird von wem? Vom Sascha? Nie. Es kann nur der Heilige Geist geben. Klarheit kann nur der Heilige Geist geben. Und der wird dich in alle Wahrheit leiten. Wie heißt es im Johannes-Evangelium? Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Der wird gegeben eigentlich, damit du und er nämlich dich in alle Wahrheit hineinführt. Und die Wahrheit ist? Jesus Christus. Ist klar. Das heißt, ich, wenn du mich jetzt fragst, ich kann dich gar nicht dorthin führen. Ich kann dir nur mein Zeugnis geben. Ich kann dir von mir erzählen, warum ich da überzeugt bin. Aber du selbst kannst nur durch den Heiligen Geist überzeugt werden. Das heißt, letztendlich geht es bei allen Versuchungen immer darum, dass das erste Gebot, oder nennen wir es anders, so weil wir hier schon den Glaubensgrundsatz gemacht haben, den ersten Glaubensgrundsatz verpassen. Das heißt, ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine anderen Götter neben dir haben, oder wie es hebräisch richtig heißt, wenn ich im Geist bin, du wirst nicht andere Götter neben dir haben. Das ist eigentlich im Hebräischen die echte Übersetzung. Du wirst nicht andere Götter neben dir haben. Das heißt, wir müssen die Anerkennung haben, dass Gott der Herrscher ist. Er ist in der Herrschaft, nicht irgendein Mensch. Und daher dürfen wir keine anderen Götter als Herrschaftsbereich neben ihm lassen. Sind wir uns eigentlich bewusst, dass dieses Wissen, dass diese Erkenntnis über die Bibel jederzeit zu einem weiteren Gott führen könnte, wenn ich ein Stückchen nur von der Wahrheit daneben bin? Weil dann gilt nicht mehr das, was Jesus gesagt hat, sondern gilt das, was ich sage. Und wenn ich darauf beharre und poche und es nicht durch das Wort belegen kann, dann bin ich eigentlich der eigene Herr. Das heißt, ich bin dann der Gott. Und damit habe ich was? Ich habe schon Gott neben diesem Gott. Und genau das ist die Gefahr. Deshalb ist diese Versuchung die größte Versuchung und die gefährlichste Versuchung für uns Glaubende. Weil wir da immer aufpassen müssen, weil das am ehesten aus den eigenen Reihen kommen kann. Wir sitzen hier zusammen und haben trotzdem die Möglichkeit, unser eigenes Evangelium zu bilden. Und wenn scheinbar das Gleiche ist, auf einmal kommen wir drauf, ein Stickerl ist doch anders. Und das ist die Gefahr, weil das bringt automatisch Uneinheit und es bringt Emotionen und es bringt mehr Zwist und Spaltung. Das ist es eigentlich. Nun gut, jetzt habe ich genug über Möglichkeiten gesprochen. Die nächste Frage ist, anerkennen wir Gottes Herrschaft über uns oder haben wir andere Götter neben ihm? Das ist immer die Frage, die wir uns stellen müssen. Wieso geht das nicht? Ja, genau. Gibt es Hilfen in der Versuchung? Das ist also eigentlich die logische Fortsetzung, oder? Gibt es Hilfen? Nun, logisch gibt es Hilfen. Aber nicht aus uns selbst. Sobald ich meine, ich mit meinem Verstand, ich mit meinem Studium, ich mit meiner Weisheit, ich mit meiner Größe, ich mit meiner Stärke, ich mit meinen Kilos, bin ich schon daneben. Es gibt Hilfen, aber die können nicht aus uns selbst sein. Erstens. Versuchung ist für den Glaubenden kein Sonderfall. Das müssen wir uns klar machen. Versuchung ist ein Vorgang, der dem Glauben sofort auf dem Fuß folgt. Sofort. Das ist zum Beispiel, wenn ich immer diese Taufkurse habe, dann sage ich, wenn ihr euch jetzt taufen lasst, dann dürft ihr nicht glauben, jetzt ist alles Juhu. Sondern jetzt fangen erst die Schwierigkeiten an. Weil jetzt habt ihr öffentlich bezeugt, dass ihr zu Jesus Christus gehört und da gibt es einen, der lasst euch da nicht in Ruhe. Karin lächelt wissend und nickt, weil die hat das wie erlebt und mit mir mitgemacht. Das heißt, der Böse sagt nicht, aha, jetzt ist er tauft, jetzt muss er mich in Ruhe lassen. Im Gegenteil, der sagt, jetzt ist er tauft, jetzt tut er mir erst recht bisacken, so richtig gehen. Das heißt, zu keinem Zeitpunkt hört der Böse auf, die Herrschaft Gottes anzuerkennen. Auch wenn du sie anerkennen möchtest. Er möchte dich immer noch wegbringen. War nicht richtig? Habe ich was falsch gesagt? Der Böse hört zu keiner Zeit auf, die Herrschaft Gottes anzuerkennen. Nein, der Böse hört auf, die Herrschaft Gottes anzuerkennen. Er will uns nicht anerkennen. Meine ist gleich. Okay, bin ich froh. Also ich habe jetzt selber nicht gewusst, was ich alles gesagt habe. Auf jeden Fall, es geht darum, der Satan erkennt Gott nicht an. Sind wir uns einig? Okay, gut, passt. Das heißt also, und dadurch, dass er zu keinem Zeitpunkt das anerkennt, versucht er natürlich auch bei uns diese Anerkennung in Zweifel zu bringen. Das heißt, es geht prinzipiell immer darum, dass der Satan, obwohl er der Unterlegene bereits ist. Wieso? Weil Jesus Christus hat ihn ja schon besiegt. Das heißt, wenn ich Jesus Christus annehme, dann ist eigentlich in mir bereits ein Stärkerer, oder? Obwohl der weiß, dass in mir bereits der Stärkere ist, sagt er, das gilt nicht. Das zählt für mich nicht. Ich bin hier der Herr und ich mache nur immer mit dir, was ich will. Was heißt das? Als Hilfe? So wie es der Nehemia gemacht hat. Zack, ein Stoßgebet. Herr, hilf! Nur der Herr kann helfen. Niemand anderer. Der Satan gibt nicht auf. Er weiß, wo wir versuchlich sind. Und er weiß, wo er uns mehr oder weniger treffen kann. Er kennt ganz genau unsere Schwachstellen. Und er wird uns immer wieder auf diesen Schwachstellen mehr oder weniger versuchen, von Gott abzubringen. Wieder, immer wieder. Ich möchte da ein Zitat von Bonhoeffer vorlesen. Bonhoeffer hat Folgendes gesagt. Die Schrift macht deutlich, also er meint die Bibel, ja, die Bibel macht deutlich, dass auf Erden nichts geschehen kann ohne Gottes Willen und Zulassung. Auch der Satan ist in Gottes Händen. Er muss gegen seinen Willen Gott dienen. Zwar hat der Satan Macht, aber doch nur dort, wo Gott sie ihm lässt. Das dient dem versuchten Gläubigen zum Trost. Das heißt, wir wissen, wenn wir versucht werden vom Satan, dass das nur zugelassen ist, weil Gott es so will, damit wir in unserem Glauben wachsen. Das ist eigentlich das. Gott möchte uns ja zum Guten versuchen, nicht zum Abfall. Ein anderes Sprichwort lautet, wer sich mutwillig in Gefahr begibt, der kommt darin um. Kennst du nicht? Noch nie gehört? Wer sich mutwillig in Gefahr begibt, der kommt darin um. Das ist ein Sprichwort. Nun, das heißt, wenn ich erkenne, ich stehe in einer Versuchung, kann ich mich nicht auf meine eigene Widerstandskraft und auch nicht auf meinen eigenen klaren Verstand und auch nicht auf meine eigene Willensstärke verlassen. Ist das verständlich, was ich meine? Ich kann noch so klar sein, ich kann noch so willensstark sein, aber in der Versuchung kann ich mich nicht darauf verlassen. Denkt an das, also für mich, denkt an das Eis, ja. Das, wenn das da steht und noch dazu womöglich Pistazie ist oder sowas. Und dann zu sagen, nein, Violetta, pack's wieder ein, ist fast eine Ding-Unmöglichkeit für mich. Also, da bin ich versucht. Bin ich fertig mit den Nerven. Und habe keine Willensstärke mehr. Da bin ich ein Kleinkind. Oh, Mama, mehr. Okay, gut. Deshalb gibt das Neue Testament den Rat. Nicht ich gebe den Rat, wohlgemerkt. Das Neue Testament gibt den Rat, vor der Sünde und der Versuchung zu fliehen. Es heißt hier eindeutig, in 1. Timotheus 6,11 heißt es, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren und Sanftmut. Und ihr wisst, wenn was wichtig ist, dann steht das nicht nur einmal im Wort Gottes. Das steht öfter. Also zum Beispiel auch in Jakobus 4. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Das heißt, Gott kennt uns durch und durch, oder? Er weiß, wie wir sind. Und er sagt, nur das, wenn du zu mir kommst, wirst du das bestehen. Daher fliehe und nahe zum Richtigen. Fliehe vom Falschen und nahe zum Richtigen. Fliehe vom Teufel und nahe zu Gott. Das sind eindeutige Aussagen, oder? Überhaupt, wenn wir uns das so betrachten, flieht, widersteht, das sind überhaupt ganz wichtige Wörter in der Bibel. Flieht, widersteht. Und dann habe ich eine Frage dazu geschrieben. Wie geht denn das? Wie macht man denn das? Wie packt man es denn an? Ja, im Prinzip geht es Anführungszeichen, ja, das ist, ich habe kein anderes Wort. Im Prinzip, Anführungszeichen, geht es eigentlich ganz einfach. Anführungszeichen. Es muss sich, wie bei Jesus Christus, ein Blickwechsel vollziehen. Von der Versuchung weg, auf Gott hin und sein Wort. Ich möchte es richtiggehend noch einmal euch in Erinnerung, ihr kennt ja alle die Versuchungsgeschichte von Jesus. Aber worum ist es da gegangen? Der Satan hat praktisch diesen, Anführungszeichen wiederum, geschwächten Jesus hat er angegriffen. Sogar mit seinem eigenen Wort, wenn ihr euch erinnert. Es steht geschrieben, sagt der Satan dann plötzlich drauf. Er, der Satan, sagt, es steht geschrieben. Die Engel werden da deine Füße schon nicht irgendwas, die wird nichts geschehen. Nicht? Das heißt, eigentlich müsste Jesus sagen, ja, steht ja drinnen. Naja, ist ja wahr. Na, dann kann ich es ja machen. Nicht? Das wäre der Blickwinkel auf den Versuchung zu, oder? Aber was steht da? Wir müssen den Blickwinkel weg von der Versuchung bringen. Das heißt, wir müssen eigentlich uns total, und jetzt bin ich wieder dort, vom Satan fliehen. Ich muss ihm eigentlich den Rücken zukehren. Ist das verständlich? Ich muss ihm den Rücken zukehren und sagen, nein, du bist da, aber mein Blick geht hierher zu Gott hin. Und dann sagt Jesus, du sollst Gott, den Herrn, nicht versuchen. Das ist eigentlich der Blickwinkel, verständlich? Die Versuchung ist zwar da, aber der Blickwinkel sagt, ich lasse mich nicht versuchen. Denn es steht auch geschrieben, du sollst Gott, den Herrn, nicht versuchen. Und genau das ist das, was uns helfen kann. Dass wir, wenn wir in die Versuchung fallen, und wir fallen in Versuchung. Es gibt keinen, der sagen kann, ich habe keine Versuchung. Dann ist er tot. Aber solange er lebt, wird er in der Versuchung sein. Das heißt, wir werden immer in diesen Blickwinkel der Versuchung werden wir immer kommen. Und die Hilfe, die da ist, sage ich, aha, so ist es. Aber was sagt eigentlich Gottes Wort? Ah, das Wort Gottes sagt aber das. Naja, es war schon schön. Wollen die das auch? Meine innere Begierde ist schon da. Aber der Herr ist stärker. Ich möchte daher. Und das geht nur mit dem Herrn. Den Blickwinkel zu verändern, geht prinzipiell nur mit dem Herrn. Und das wird dieses Erkennen, das sagt wiederum Gott selbst in seinem Wort. Er sagt, es ist möglich, dass ihr das macht. Nämlich 1. Korinther 10, 13. Weiß jemand auswendig zufällig? Braucht es nicht, ich lese vor. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird. Merkt ihr das? Er lässt nicht zu. Der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung, er, der die Versuchung zulässt, er wird mit der Versuchung auch einen Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Nämlich wen? Die Versuchung. Merkt ihr, dass das Wort Gottes selbst, er selbst sagt uns eigentlich, wie das möglich ist? Indem wir den Blickwinkel tatsächlich dorthin öffnen und sagen, Herr, ja, du hast recht. Es ist eine Versuchung da. Wenn ich die Versuchung leugne, habe ich schon verloren. Bekennen ist immer etwas. Das heißt, es ist die Versuchung da. Aber du hast gesagt, du wirst es nicht zulassen, dass ich in diese Versuchung hineinfalle und dich loslasse, sondern du wirst mir einen Ausgang schaffen. Und dieser Ausgang, der wird mich zu dir näher bringen. Er wird meinen Glauben stärken. Er wird mich näher mit dir in Verbindung bringen. Deshalb lässt du es zu, dass ich diese Versuchung überhaupt habe, damit ich von da weg und daher komme. Darum geht es eigentlich. Darum lehrt uns Jesus eben nach der Bitte um Vergebung, weil vorher steht ja, so die stehen nicht da, vorher steht im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann steht drauf, und führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, er sagt eigentlich sofort, es ist klar, zuerst geht es um Vergebung, aber die Vergebung nutzt nichts, wenn du praktisch nur immer in der Versuchung drinnen bist. Das heißt, du musst eigentlich aus der Versuchung herauskommen. Und führe uns nicht in Versuchung. Jetzt habe ich aber gerade erzählt, wir sind dauernd in der Versuchung. Ist das nicht ein Widerspruch? Du kennst mich schon. Genau. Und es geht nämlich darum, dass bei diesem das Wörtlein uns etwas ganz Wichtiges aussagt. Und führe uns nicht in Versuchung. Was heißt dieses uns? Uns weist immer auf eine Gemeinschaft hin, oder? Uns ist nie eine Person allein. Also es braucht eine Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft kann eine ganz wesentliche Hilfe liegen. Nun, die erste Gemeinschaft, die wir eigentlich haben sollten, ist mit Jesus Christus, mit Gott. Das ist die erste Gemeinschaft. Aber er hat uns hier nicht allein gelassen. Das heißt, hier hat er uns erstens einmal auch wieder eine Verbindung mit ihm gegeben, nämlich durch den Heiligen Geist. Also diese Gemeinschaft haben wir ja auch. Aber er hat gesagt, ihr sollt nicht allein bleiben mit dem Heiligen Geist, sondern ihr sollt euch eigentlich eine Gemeinschaft bilden. Das heißt, die Gemeinschaft der Heiligen heißt es. Die Gemeinschaft der Heiligen. Das heißt, Gott möchte uns eigentlich eine Gemeinschaft geben der Heiligen. Warum? Damit wir alle nicht sündigen? Nein. Sondern wenn wir sozusagen in die Versuchung fallen, dass wir einander helfen können, Darum geht es eigentlich. Und deswegen ist eine wesentliche Hilfe, eine Gemeinschaft, wenn wir in Versuchung fallen. In der Gemeinschaft derer, ja, danke, super, ja, passt, super. In der Gemeinschaft derer, die sich um Gottes Wort und unter seinem Willen sammeln, das muss ich wirklich auf der Zunge zergehen lassen für euch, ja? In der Gemeinschaft derer, die sich um Gottes Wort primär und unter seinem Willen sammeln. Merkt ihr das? Da geht es nicht um mein menschliches Wort und da geht es nicht um meinen menschlichen Willen. Logisch? Dann ist nur die Gemeinschaft gemeint, die hier Gott aufzählen möchte. Das heißt, Gottes Wort und unter seinem Willen sammeln ist Offenheit zu gegenseitiger Aussprache und Hilfeleistung möglich. Ich habe extra geschrieben, möglich. Weil sobald die ersten zwei Dinge nicht übereinstimmen, Gottes Wort und seinem Willen, dann haben wir irgendwo eine Diskrepanz. Der eine redet von Gottes Wort und der andere redet von seinem Wort. Oder der eine redet von Gottes Willen und der andere redet von seinem Willen. Und dann haben wir keine Offenheit mehr. Dann müssen wir uns verstecken und sagen, na, das kann ich nicht erzählen. Also Sascha, was du heute von dem Eis erzählt hast, also das weißt du, das fällt dir nur ein paar Mal um die Ohren. Jetzt weiß ich deinen Schwachpunkt. Und den werde ich ausnutzen. Wenn ich was von dir haben will, dann stell dir einen Tiegel Eis hin. Das heißt, wenn ich diese Offenheit nicht haben kann in der Gemeinschaft der Heiligen, dann hätte ich euch nie was von meinem Eisproblem erzählt. Aber es geht nicht darum, dass ich jetzt mich verstecke. Sondern es geht eigentlich darum, dass ich sage, okay, Violetta, sei so lieb, nicht jede Woche ein Eis. Nicht, sondern einmal im Monat, da ist die Dagmar dann auch einverstanden. Ja? Also, versteht sie mir? Das sind Hilfeleistungen, die möglich sind. Ob es geschieht, das hängt wiederum von den persönlichen Beziehungen ab. Das ist möglich oder auch nicht. Aber ich kann sie nicht verlangen. Das heißt, wir sehen, dieses Uns ist ein wesentlicher Faktor. Nämlich in dieser Gemeinschaft können Menschen einander beistehen und aufrichten, auch nach geschehenen Niederlagen. Und die gibt es, die Niederlagen. Dann bin ich am Boden zerstört. Und dann brauche ich eine Gemeinschaft. Ich bin so froh, dass ich verheiratet bin. Also nicht nur du bist verheiratet. Ich bin so froh, dass ich verheiratet bin, wie oft mich die Dagmar eigentlich nach so richtigen Niederlagen aufrichtet und sagt, ich stehe zu dir. Das tut oft so gut, braucht nur zwei Worte und es genügt. Oder sie ist überhaupt eine Besondere. Jetzt beten wir miteinander und mir geht es überhaupt nicht ums Beten derzeit, in der Lage, in der Niederlage. Da will ich absolut nicht beten. Und dann muss ich wieder sagen, ja, sie hat ja recht, aber ich will nicht. Und dann ist sie aber ein Bohrwurm und dann sagt, komm, und jetzt dann nimmt sie mir bei der Hand und so, und jetzt setzen wir uns hin, schau. Und das ist interessant. Wisst ihr, ich erzähle heute viel von meinem Herzen. Und das Interessante ist wirklich das. Zuerst ist Grummel, Grummel, Brumm, Brumm. Und auf einmal, sie fängt an und auf einmal denke ich mir, ja, da hat sie recht. Das ist auch richtig. Ja, und dann wird es bei mir locker und dann fange ich mit zum Beten an. Wisst ihr, wie herrlich das ist? Das ist befreiend, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie befreiend das ist. Also, das heißt, wir brauchen Gemeinschaft. Hier können Menschen sich gegenseitig ermuntern, es aufs Neue mit Jesus zu wagen. Habe ich gerade erzählt mit dem Beten jetzt. Es aufs Neue mit Jesus zu wagen. Auch wenn ich eine Niederlage einstecken musste. Und genau darum geht es. Er ist der Herr, auch über den Versucher. Das müssen wir uns immer wiederum vor Augen führen. Er ist der Herr über den Versucher. Und so hat auch Jesus seine Jünger in der Stunde der Versuchung ermahnt. Jesus hat seine Jünger ermahnt. Nämlich, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig. Aber das Fleisch ist schwach. Das ist das Problem. Und worum geht es wiederum? nicht verduschen und so unter den Teppich kehren, sondern wachet und betet. Lasst euch vom Satan nicht einschläfern. Wachet und betet. Genau darum geht's. Dieses Wachen und Beten, Druck drauf, genau. Dieses Wachen und Beten geschieht leichter in der Gemeinschaft als in der Einsamkeit. Deshalb steht dort das Wörtlein, was? Uns. Versteht ihr jetzt, wie wichtig eigentlich Gemeinschaft ist? Und zwar eine offene Gemeinschaft, wo man wirklich die Meinung und den Gedanken aussprechen kann, ohne gleich niedergemacht zu werden. Oder zu sagen, du bist ein Chopperl oder irgendetwas. Sondern, dass man den ernst nimmt, die Meinung, auch wenn es nicht die eigene ist, macht ja nichts. Aber durch das Wort können wir geeint werden. Darum geht es eigentlich. Wachen und Beten geschieht leichter in der Gemeinschaft als in der Einsamkeit. Sind das Hilfen oder sind das keine Hilfen? Wer sich auf Gott einlässt, bekommt kein leichteres Leben geschenkt. Viele meinen, das sogenannte Wohlstandsevangelium, komm zu Jesus, dann geht es dir gut. Steht nirgends in der Bibel. Ich weiß nicht, woher die Leute das haben, aber es ist also ein gängiger Spruch. Aber in der Bibel steht das nie. In der Bibel lese ich eher das. Der Sklave ist nicht höher als der Herr. Haben Sie mich verfolgt? Dann werden sie euch nie verfolgen. Auch verfolgen, Entschuldigung, ja, weißt du, 70 plus. Okay, nicht? Dann werden sie euch auch verfolgen, ist doch logisch. Wer mir nachfolgt, nehme niemals sein Kreuz auf sich, oder? Täglich sein Kreuz auf sich, ist ja allerhand. Ja, nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt, wir haben ja ganz andere, Bibelstellen für solche Sachen. Das heißt, im Gegenteil, zum Christsein gehört Versuchung. Können Sie sich auf letztes Mal erinnern, habe ich gesagt? Der Mensch wird erst zum Menschen durch die Versuchlichkeit, habe ich letztes Mal gesagt. Das macht uns den Unterschied zum Tier. Ein Tier kann nicht versucht werden. Der Mensch, sehr wohl. Das heißt, was haben wir aber gelesen im Korintherbrief, Korinther 10, 13? Gott ist treu, haben wir gelesen, oder? Gott ist treu. Und weil Gott treu ist, dann meint er es auch wirklich gut mit uns. Das heißt, wenn er in die Versuchung hineingefallen ist, dann hat er mit uns einen Plan. Mit Gott leben, Jesus nachzufolgen, bewahrt uns nicht vor Leid und Anfechtung. Steht nirgends in der Bibel drin. Es wird immer und immer wieder in unserem Leben passieren, dass der Versucher in den Raum tritt, und genau die Stelle trifft bei mir und auch bei dir, wo wir verwundbar und schwach sind. Er kennt die Schwachstellen. Das Gute daran ist das, Gott kennt die Schwachstellen auch. Das ist nämlich das Entscheidende, dass er das auch kennt. Und daher kommt Folgendes zustande. Gottes erklärtes Ziel ist, unser Wachstum im Glauben. Einverstanden? Er will uns ja zum Guten führen. Das heißt also, wie schaut es dann in seinem Werk aus? Dass wir gestärkt werden, dass wir gestärkt aus den Krisen des Lebens hervorgehen. Er will uns nicht niedermachen, sondern er will uns stärken und sagen, aha, ja, das mit dem Eis, das kenne ich schon. Also ist nichts Neues für mich. Es fällt mir nur immer schwer, aber es gelingt. Nächstes Mal, Violetta, wenn du mal wieder so einen Deal hinstellst, werde ich vielleicht nur die Hälfte essen.
Oder zuckerfrei.
Zweitens, dass wir daran reifen und nicht zerbrechen. Dass wir dadurch sogar verändert und Christus seinem Sohn, dem Wesen und Charakter immer ähnlicher werden. Sind das nicht Dinge, die unser Wachstum im Glauben fördern? Ist das nicht das, was wir eigentlich uns täglich wünschen, dass wir näher zu Christus hinkommen? Das sind die Dinge. Und dennoch, die Versuchungen werden bleiben, aber jede bestandene Glaubensprüfung wird unseren Glauben stärker machen. Das ist der Grund, warum eigentlich in der Schule, weil jetzt Matura ist, ich denke dran, dass es eine Matura ist, warum eigentlich überhaupt eine Matura ist. Das heißt auch Reifeprüfung, nicht? Das heißt, wenn du das bestanden hast, bist du reif. Wofür reif? Manche sind frühreif. Wofür reif? Du bist reif dafür, dass du weitergehen kannst in eine höhere Schule. Das ist eigentlich der Sinn der Matura. Nicht das Lernen, was du alles dort lernst. Das in 14 Tagen hast du das vergessen. Das ist keine Frage. Also, meinen Schülern habe ich immer gesagt, ihr habt brav Mathematik gelernt, 8 Jahre bei mir, aber wenn ihr nicht einschlägig weiter studiert, habt ihr es in 14 Tagen vergessen. Und ich bin jetzt über 20 Jahre aus dem Lehrberuf heraus, mir dürft ihr nicht alles mehr in Mathematik fragen. Ich weiß bei weitem nicht mehr das, was ich damals alles gewusst habe. Ich müsste viel nachlernen, damit ich den Stand wieder erreiche, den ich damals gehabt habe. Also mir geht es nicht anders. Daher seid ihr in guter Gesellschaft. Also braucht euch nicht da irgendwas vormachen. Das heißt, die Versuche in unserem Leben ist immer gefährlich. Aber wir haben einen, der uns davor bewahrt. Und das ist unser Herr. Denn Gott ist, was habe ich gesagt? Treu. Im Alten und im Neuen Testament waren jede Menge Menschen, die da drinnen stehen, die Glaubensprüfungen gehabt haben, die möchte ich nicht haben, muss ich dazu sagen. Aber warum haben sie diese Glaubensprüfungen bekommen? Damit sie im Glauben gestärkt werden. Und letztendlich, gerade durch diese Glaubensprüfungen, ist die Erlösungslinie weitergegangen. Stell dir vor, der Abraham hätte es nicht gemacht. Oder steht er vor, David hätte anders gehandelt. Ist wurscht, jetzt egal, wen ich jetzt hernehme. Aber Gott hat es so gesagt, ich möchte, dass diese Linie weitergeht bis Jesus Christus. Und nach Jesus Christus haben wir jetzt die Aufgabe, diese Linie fortzusetzen, nicht zur Erlösung, sondern die Erlösung, die er uns gegeben hat, die wir durch den Heiligen Geist bekommen haben, dass wir die verkündigen. Wir haben nichts anderes zu tun, als zu bezeugen. Das ist unsere Aufgabe. Alles andere, gießen, wachsen, ernten, ist alles Gottes Sache. Ist nicht unsere. Darum geht es eigentlich bei dem Ganzen. Und damit ist logisch, wir wissen, genau, jedes Mal, wenn wir der Versuchung nachgeben, dann bleiben wir letztendlich unbefriedigt zurück. Ja, im Moment, das Eis schmeckt super. Kein Wunder, aber eigentlich habe ich dann nach einer Stunde habe ich schon wieder einen Gust auf Eis. Nicht? Das heißt, letztendlich bin ich unbefriedigt, weil dann hat die Violetta kein zweites Backel mehr. Nicht? Also, schwierig. Wir fühlen uns sogar, und das ist nämlich die Tragik an der Geschichte, wir fühlen auch oft uns dann als Versager und beginnen an der Liebe Gottes zu zweifeln. Das ist gerade dann, wenn wir Glaubensprobleme haben. Dann ist es sehr, sehr rasch, dass wir an der Liebe Gottes zweifeln und stellen dann unseren eigenen Glauben auch in Frage. Und genau das will eigentlich Gott nicht. Gottes Liebe und Treue, seine Gnade und Barmherzigkeit gilt gerade dann, wenn wir diese Zweifel haben. Gerade dann ist er treu. Und er lädt uns ein, es wieder neu mit ihm zu wagen. Wie geht es, wenn wir neu sind? Wir müssen bekennen. Wir dürfen nicht das, was verkehrt ist, unter den Tisch kehren. Das macht, das will der Satan haben. Na, so schlecht ist ja das nicht. Na, das brauchst du nicht. Das brauchst du nicht bekennen, weil das machen eh alle. Das ist ein Kavaliersdelikt. Das geht vielleicht beim weltlichen Gericht. Das sind Kavaliersdelikte, die werden nicht mehr bestraft. Bei Gott geht das nicht. Sünde ist Sünde. Und die muss bekannt werden. Und wir müssen sie auch nennen. Und natürlich bekennen. Seine Vergebung anzunehmen und es wieder neu mit ihm zu wagen, das ist eigentlich der Schlüssel des Ganzen. Wir wissen, dass er vergebensbereit ist. Wir wissen auch, dass er es wieder mit uns versucht. Er macht es immer wieder, dass wir ihm nahen sollen. Nur einmal, damit es wieder ist. Von dem Blickwinkel der Versuchung einen anderen Blickwinkel auf ihn. Und damit sind wir praktisch, ihn anzunehmen. Ihr kennt den Spruch, Nestle hat es begründet, Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Also für mich nicht. Für mich ist Eis. Also da ist Schokolade. Milka hat das also so gesagt. Aber ein glaubender Christ hat diesen Satz umgedeutet und hat Folgendes geschrieben. Christus, die zarteste Erlösung, seit es Versuchung gibt. Man kann über den Satz diskutieren, ist schon klar. Ja? Das ist kein biblischer Satz. Man kann diskutieren darüber. Aber es ist was Wahres dran, oder? Christus, die zarteste Erlösung, seit es Versuchung gibt. Man muss noch ein bisschen das Ganze durchdenken. Dann wird es eigentlich klarer. Deshalb schreibt auch Jakobus, seid voll Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallt. Und letztendlich heißt es, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es geht eigentlich um das Erlösen, dass der Satan uns nie wieder angreifen kann. Das passiert aber leider nicht in dieser Welt. Denn hier ist er der Fürst. Aber in seinem Reich, dort wo wir eigentlich hinkommen, wo unser Ziel ist, wo unsere Hoffnung ist, in seinem Reich gibt es das nicht mehr. Denn das sorgt er dafür, dass solche Dinge nicht hineinkommen. Deshalb müssen wir auch verwandelt werden. Und darum ist klar, der Böse hat derzeit noch Raum in dieser Welt und dadurch auch in unserem eigenen Leben. Und wir wissen seit der Offenbarung, dass es noch ärger wird, in der sogenannten großen Trübsal. Da wird es noch ärger. Und diese große Trübsal wird über den ganzen Weltkreis kommen, um zu versuchen, die da wohnen auf Erden. Und letztendlich ist noch ärger. Jesus selber sagt, es ist eine Zeit, die es vorher nicht gegeben hat und nachher nicht geben wird. Und wenn diese Zeit nicht verkürzt wird, dann kommt keiner durch. Also das heißt, wir leben eigentlich noch in einer relativ, Anführungszeichen, angenehmen Zeit, Versuchungszeit. Zu der Zeit wird es noch ärger werden. Und was heißt das? Bis zu diesem Tag wollen wir, so wie Martin Luther sagt, wir wollen täglich mit der sechsten Bitte aufstehen und führe uns nicht in Versuchung und aufsehen auf den Sieger mit der siebten Bitte, nämlich erlöse uns von dem Bösen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.